Studio ZX präsentiert
Marken des Jahrhunderts
mit Raphael Kiel.
Ich bin Raphael Gehl, Trendscout bei Vitra und ich freue mich, Sie durch den Podcast Marken des Jahrhunderts zu führen. Ein Podcast, in dem wir in die spannende Welt von Unternehmen eintauchen und ihre Geschichten kennenlernen. Dazu haben wir Unternehmerinnen und Unternehmer namhafter deutscher Marken eingeladen, um sie zu fragen, was hat denn ihre Marke groß gemacht? Eine besondere Frage steht immer am Anfang dieses Podcasts. Wie klingt eigentlich ihre Marke? Hören Sie das? Das ist der Sound der Marken des Jahrhunderts. Zwischen 20 und 80 Millisekunden braucht unser Gehirn, um ein Geräusch zu erkennen. Haben wir schon mal gehört? Kommen Erinnerungen in unseren Kopf. Erinnerungen an die Bonbons unserer Kindheit, an das erste eigene Auto, das tägliche Einkaufen im Lieblingssupermarkt. Das nennt man Markenbindung. Und Markenbindung ist ein kostbares Gut. Vertrauen, Wärme, Verbundenheit. Mit der Lieblingsmarke führt man eine innige Beziehung. Und das ein Leben lang. In diesem Podcast will ich also herausfinden, was die vorgestellten Marken zu einer Marke des Jahrhunderts macht. Welche Themen sie anders angehen und wie man einer Marke in der Transformation treu bleibt. Denn diese Podcast-Reihe steht unter dem großen Überthema Transformation. Ich bin gespannt, was mir die Köpfe hinter den Marken des Jahrhunderts dazu sagen können. Gleich hören wir das erste Geräusch einer der Marken des Jahrhunderts. Etwas, das typisch ist für dieses Unternehmen. Das zu finden war für meinen heutigen Gast sicher gar nicht so leicht, kann ich mir vorstellen. Denn es geht um etwas, das weniger für die Ohren, sondern mehr für die Augen bestimmt ist. Heute geht es darum, wie die Welt ein wenig bunter wird. Es geht um RAL-Farben. Seit mehr als 90 Jahren kümmert sich das Unternehmen laut eigener Aussage um Farbdefinition und Farbgestaltung. Was das bedeutet, wird mein Gast sicher beantworten können. Ich spreche heute mit Markus Frentrop, der ist Leiter der RAL-Farben, und seit seiner Jugend begeistert an Farben aller Art. Und nicht nur von seinem Beruf als Leiter der RAL Farben wird er berichten, sondern auch von der Entwicklung von RAL, wie das Geschäft und der Markenkern durch die Transformation sich verändert haben oder vielleicht auch nicht, wie RAL als Traditionsmarke sich für die Zukunft aufstellt und wie sie die Welt in Farben tauchen wollen. Heute exportiert RAL in 160 Länder. Das Unternehmen hat eine eigene Farbpalette für die Kreativbranche herausgebracht. Die Marke erfindet nicht nur Farbwelten und Farbnamen, sondern auch sich als Unternehmen immer wieder neu. Ich bin Raphael Gilgen und will genau davon mehr erfahren. Also, los geht's! So, ich freue mich auf eine neue Folge und heute eine spannende Person mit einem spannenden Unternehmen hinten dran. Herzlich willkommen, Markus Frentrop. Hallo Markus.
Hallo Raphael. Schön mit dir zu sprechen heute. Danke für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe mich sehr auf dich gefreut. Markus, welches Geräusch hast du uns mitgebracht?
Ich habe ein Geräusch mitgebracht, was jeder kennen sollte, der schon mal mit unseren Produkten gearbeitet hat. Und ja, das eigentlich jedem an der Stelle auch ein Stück weit vertraut sein sollte.
Okay, dann hören wir jetzt da mal rein, was das ist. Und dann bin ich mal gespannt, was die Hörer dazu sagen.
Das Geräusch. Das Geräusch.
Das
RAL 1000, RAL 1001 oder vielleicht RAL 2007? Oder übersetzt grün-beige, beige und leuchthell-orange. Das sind nur drei Farben aus der schier endlosen Palette von RAL-Farben. Und einen ersten optischen Eindruck dieser Farben gewinnt man mit dem berühmten RAL-Farbfächer. In verschiedenen Sets zusammengesetzt und sortiert nach Farbreihen, also Color Ranges. Das Geräusch, das Markus mitgebracht hat, kommt vom Aus- und Einklappen dieses Farbfächers. Aber, übrigens, eigentlich wird empfohlen, etwas sanfter mit dem Fächer umzugehen. Ihn also etwas vorsichtiger ein- und auszuklappen, als hier zu hören ist. Daran halten sich allerdings wohl nur die wenigsten. Das Geräusch kennen also alle Nutzerinnen und Nutzer des Fächers. Bestenfalls sollte es aber gar nicht zu hören sein.
Du bist von dem Unternehmen RAL, R-A-L. Woher kennt man euch? Woher kennt man RAL? Woher kennt man eure Produkte?
Eigentlich aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Wir sind in ganz unterschiedlichen Bereichen als Unternehmen tätig. Das geht los, dass wir für Konsumenten sehr viel im Bereich Verbraucherorientierung, Kennzeichnung, Verbraucherschutz unterwegs sind. Wir sind die Zeichengeber oder Mitzeichengeber für den Blauen Engel. Man kennt uns im Zusammenhang mit der Stiftung Warentest. Aber natürlich, und das ist der Bereich, für den ich hier heute vertreten darf, kennt man uns aus dem Bereich RAL Farben. Das heißt, wir haben die Produkte, wir haben die Farbpalette und aus dem Bereich, glaube ich, kennt man uns seit vielen, vielen Jahrzehnten.
Ihr seid ja prädestiniert für die Sendung mit der Maus. Wart ihr da mal drin?
Wir waren tatsächlich offiziell nie in der Sendung mit der Maus, sind aber offiziell insofern ein Stückchen weit vertreten, als tatsächlich die Maus in RAL-Farben kodiert ist.
Ist ja gut. Oh, noch ein schönes Wort. Jetzt, da waren zwei tolle, also du hast vorhin gesagt, wir sind Zeichengeber. Mhm. Also wie toll ist das? Ich meine, man beachte mal, wir leben in einer Zeit, wo Inhalte im Netz und überall permanent überschrieben werden, weil sie sich verändern. Und ihr seid eigentlich genau das Gegenteil. Ihr sorgt quasi für einen Standard, beziehungsweise verbunden mit einer Langlebigkeit, dass das ewig gültig hat.
Wir glauben aber auch, und das spiegeln uns unsere Mitgliedsunternehmen und insbesondere auch die Verbraucher immer wieder zurück, dass gerade in diesen Zeiten, wo doch wahnsinnig viel im Umbruch ist, Zeichen, Standards, gerade auch unsere Gütezeichen, für unglaubliche Orientierung und Sicherheit sorgen. Und ich glaube, dass die Menschen sich danach sehnen, in dem Dschungel von Zeichen, Siegeln, Kennzeichnungen, Normen und was es da alles gibt, tatsächlich etwas zu haben, dem sie vertrauen, was sie seit vielen, vielen Jahrzehnten begleitet. Und ich glaube, dass RAL an der Stelle unglaublich viel zu bieten hat.
Ja, und ihr sorgt ja auch mit, du hast es vorher so schön gesagt, mit eurem Code, auch, ich habe ja mal Schreiner gelernt, das war mein erster Berührungspunkt mit RAL. 9007, weiß ich noch wie heute, damals sehr populär in den Gebäuden. Und ich glaube, Grau-Aluminium, ist das richtig? Ja. Und dann hast du das ja noch gesagt, genau, mit Orientierung zu geben. Und ihr erzeugt damit auch eine Verbindlichkeit. Was ist eigentlich in dieser Vielfalt, die du vorhin beschrieben hast, was ist euer Bestseller und warum?
Ich hatte vorhin gesagt, dass die Menschen so ein Stückchen weit Sicherheit und Vertrautheit suchen und vielleicht auch in einer immer komplexeren Welt auch ein Stück weit Einfachheit. Unser Bestseller ist tatsächlich ein Farbfächer, den es seit vielen, vielen Jahrzehnten bereits auf dem Markt gibt, mit einer Farbpalette, die ja sich seit 100 Jahren immer wieder aktualisiert, immer wieder modernisiert hat, die aber von ihrem grundsätzlichen Fundament her seit fast 100 Jahren Bestand hat. Und das ist tatsächlich der RAL-Farbfächer. Wenn wir mit Kunden heute sprechen, dann sprechen die sehr häufig von dem einen RAL-Farbfächer, den jeder draußen kennt, der sich professionell mit dem Thema Farbe auseinandersetzt. Und das ist tatsächlich nach wie vor unser Bestseller, den wir auch nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch auf der ganzen Welt vertreiben.
Boah, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. ist das ein deutscher Spleen im Sinne unserer deutschen Gründlichkeit und alles so in einer besonderen Ordnung zu machen. Aber du hast ein Stück weit von der Antwort gegeben. Warum oder in wie vielen Ländern hast du gesagt? In wie vielen Ländern?
Wir vertreiben insbesondere dieses Produkt, aber auch natürlich die gesamte Produktpalette heute tatsächlich in 160 Länder auf allen 5 Kontinenten. Und ich glaube, dass diese Punkte, auf die ich einfach auch immer wieder zurückkomme, Verlässlichkeit, Orientierung, Qualität, dass das auch international nach wie vor einen unglaublich hohen Stellenwert hat.
Wow, das erzeugt ja auch Stolz. Ja? Wenn ich jetzt bedenke, du bist ja ein bisschen jetzt so wie so der Zaubermeister der Farben und dann scheint ihr ja diese Codes zu entwickeln, die dann, was weiß ich, wenn ich irgendwo am ganz anderen Ende der Welt bin und sehe vielleicht eine Baustelle und da werden Metallteile gepulvert oder sind gepulvert, die sind dann in einem Rallton gepulvert. Spannend.
Genauso ist das, gerade wenn wir über internationale Projekte sprechen, wenn wir über multinationale Projekte sprechen, Architekturbüros auf der ganzen Welt vertrauen unseren Codes und ich glaube, dass das auch ein Stückchen weit das Erfolgsgeheimnis ist. Es ist einfach, es ist trotzdem verbindlich, es ist klar und die Menschen wissen, dass sie diesem RAL-Code vertrauen können.
In dem Zusammenhang, welche Rolle spielt für euch der Terminus Made in Germany?
Nach wie vor hat das Thema Made in Germany für unsere Kunden einen ganz hohen Stellenwert. Also witzigerweise ist das gerade für uns so ein Stück weit ein Running Gag, dass wir sagen, je weiter wir von Deutschland wegkommen, umso wichtiger wird Made in Germany. Made in Germany gewinnt aber auch vor dem Hintergrund Deglobalisierung nochmal an Bedeutung. Mhm. Das heißt, kurze Transportwege, Dekarbonisierung. Das heißt, unsere Produkte müssen nicht mit einem Schiff aus irgendeinem Teil der Welt hier rüber gekarrt werden, sondern Stand heute ist es so, dass kein Produkt, was wir vertreiben, mehr als 400 Kilometer fahren muss, um bei uns ans Zentrallager zu kommen.
Ey, das ist ja mal, als du das gerade erzählt hast, habe ich mir überlegt, welches Produkt gibt es, wo du im Prinzip weltweit einen Standard setzt, was aber quasi, wo die Entstehung vor Ort stattfinden kann. Klar, ich sag mal, also Brötchen ist mir sofort, also Brotbacken ist mir sofort eingefallen, aber das unterliegt ja nicht dem Standard wie jetzt ihr. Das ist ja total spannend. Das heißt, ihr habt ja, die Nachhaltigkeit ist quasi Teil eurer DNA, weil natürlich das Prinzip, wie ihr agiert, ein ganz anderes ist.
Absolut. Ich glaube schon, dass wir damit ein Stück weit auch einzigartig sind und das stellen wir auch aktuell wieder sehr stark unter Beweis, indem wir unseren Farbfächer, unseren Bestseller, über den wir vorhin gesprochen haben, jetzt auf Wasserbasis gelauncht haben vor einigen Monaten und womit wir tatsächlich der erste Farbfächer auf Hochglanzbasis im Markt sind, der auf Wasserbasis produziert wird. Also wir haben mit verschiedenen Herstellern gesprochen und ganz viele haben gesagt, klar, den klassischen Farbfächer, den man für Anstrichstoffe braucht, der im sehr matten Bereich sich bewegt, ja. Das können wir alles, aber Hochglanz, das geht eigentlich technisch gar nicht. Und wir haben gezeigt, in Verbindung mit guten Partnern, auch hier aus Deutschland, dass es doch geht. Und das führt halt auch wieder ein Stückchen weit zu einer Reduktion von Treibhausgasemissionen, was uns natürlich auch wieder ein Stückchen weit stolz macht.
Ja, und vor allem Akzeptanz gibt. Du hast vorhin das Wort Einzigartigkeit genannt. Man wird hier nicht einzigartig geboren, nicht wirklich. Ihr habt eine lange Geschichte. Ihr werdet nächstes Jahr 100 Jahre alt. Wo seid ihr gestartet? Was war eigentlich der Gründungsimpuls?
Der Gründungsimpuls ist seinerzeit tatsächlich gewesen, dass es einen Auftrag von der Regierung damals in der Weimarer Zeit gegeben hat, Prozesse und Dienstleistungen und Produkte sehr viel stärker zu standardisieren. Hintergrund war seinerzeit unter anderem auch, dass es ja aus den USA diese Welle gab in Richtung Fließbandproduktion, also Standardisierung von Produktionsprozessen. Dazu kam eine Motorisierung des Straßenverkehrs, also der Wechsel vom Pferd zum Auto. Alles wurde schneller. Es gab also Notwendigkeiten, hier Prozesse zu standardisieren, zu strukturieren. Und damals wurde ein Ausschuss gegründet, ein Reichsausschuss für Lieferbedingungen. Und das ist auch heute tatsächlich noch die Kurzform oder die Langform von RAL, weil wir ja auch immer wieder gefragt werden, wofür steht eigentlich diese Abkürzung? Und es war tatsächlich in der Weimarer Zeit, also 1925, war das quasi der Startschuss von RAL, dass sich Unternehmen aus einer Branche zusammengeschlossen haben und gesagt haben, Mensch, wir brauchen für diese oder jene Anwendung brauchen wir einfach mal Standards, damit alle ein gleiches Verständnis davon haben, wie definieren wir bestimmte Abläufe, welche Qualitäten wollen wir für bestimmte Produkte erzielen. Und so gab es Definitionen in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und das Wichtige ist daraus für uns, glaube ich, heute, dass es diese Ursprünge von RAL tatsächlich immer noch gibt. Die äußern sich nämlich in den Gütegemeinschaften, wo sich nach wie vor Unternehmen aus gleichen Branchen zusammenschließen, um für ihre Produkte und Dienstleistungen Standards zu definieren, die oberhalb der gesetzlichen Vorschriften stehen. Das heißt, hier sind wirklich Unternehmen engagiert in dem Thema Güte, was wir definieren als eine Festlegung von Prozessen, von Qualitäten oberhalb der definierten oder geforderten rechtlichen Standards. Und diese Gütegemeinschaften gibt es immer noch. Dort sind fast 10.000 Unternehmen aus Deutschland organisiert.
Organisiert.
Rund 120 Gütegemeinschaften, die insgesamt heute knapp 145 Gütezeichen vergeben.
Das heißt, ihr seid auch, weiß ich jetzt nicht, ein Zentralorgan oder die Plattform, würde man vielleicht heute sagen, für diese Gütegemeinschaft.
Ich glaube, dass der Begriff Plattform das sehr gut trifft.
Da ist ja, ich meine, dahinter steckt ja auch dann ein ganz großer Apparat. Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
Wir sind gar nicht tatsächlich so viele Leute. Also insgesamt hier bei RAL sind wir mittlerweile knapp 75 Mitarbeitende, was aber nur deswegen möglich ist, weil wir auf ein wahnsinnig großes Netzwerk zurückgreifen. Das heißt, RAL ist an der Stelle natürlich auch nach 100 Jahren mittlerweile sehr stark eingebunden in ein Netzwerk von Prüfpartnern, von kooperierenden Unternehmen, von Gestaltungspartnern, je nachdem, wie die Notwendigkeit in der entsprechenden Branche gegeben ist. Und nur so kann man mit einer nach wie vor guten mittelständischen Struktur solche Aufgaben bewältigen, wie wir sie wahrnehmen.
Da seid ihr ja schon eine sehr moderne Organisation, die ja mit in einer starken Ökosystempartnerschaft, so in meinen Worten, eingebettet ist. Denn als du vorhin gesagt hast, so 75 Kolleginnen und Kollegen, hört sich ja nicht so viel an, wie das, was ihr so macht. Und das ist dann ein Teil der Zauberformel. Was mich in dem Zusammenhang interessieren würde, wie schafft man es eigentlich dann fast 100 Jahre, diese Marke kontinuierlich weiterzuentwickeln?
Ich glaube, da gibt es zwei Themen, zwei Punkte, die man unbedingt im Auge halten muss. Das eine ist, du musst deinen Kunden und Partnern gut zuhören. Das heißt, ein gutes Gespür dafür entwickeln, was wird tatsächlich benötigt. Das ist die eine Seite, nah am Kunden sein, nah an deinen Partnern sein. Die Kehrseite die andere Seite der Medaille wäre für mich zu wissen, wo will ich eigentlich hin mit meiner Marke? Wofür stehe ich? Was ist mein Markenkern? Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese beiden Sachen übereinander zu legen und immer wieder in Einklang miteinander zu bringen, aber auch miteinander abzugleichen. Bin ich tatsächlich wirklich noch auf dem richtigen Weg? Ist das das, was der Markt braucht? Ist das das, was ich für meine Marke als richtig empfinde? Zahlen die Aktivitäten, die wir auch unternehmen, zahlen die tatsächlich auf unseren Markenkern ein? Und ich glaube, das haben wir durch die Jahrzehnte ganz gut hinbekommen.
Ich finde das total herausfordernd, gerade wenn man als Unternehmen in Standards, in Normen und Zertifizierungen unterwegs ist, wo man denkt, boah, kann da überhaupt eine Dynamik drin sein und sich da als Marke, ich will sagen, neu zu erfinden, also die aber halt kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das bringt mich zu einer Frage, wie würdest du denn den Kern von euch beschreiben, den Markenkern? Und wie schafft man es, dass man den erhält in dieser langen Zeit? Und vor allen Dingen auch mit unterschiedlichen Menschen, die kommen in ihrer Erwerbsbiografie bei euch anfangen, vielleicht bis zur Rente bleiben oder auch nicht. Also wie schafft man das, dass das einfach greif und sichtbar ist?
aus meiner Sicht heraus, der Markenkern von Rahl ist seit Anfang an im Grunde das Thema Kennzeichnung gewesen. Kennzeichnung, Orientierung, Verbraucherschutz. Und diesen Markenkern haben wir bis heute gepflegt, gehegt und immer wieder weiterentwickelt.
Hat das noch Konjunktur?
Absolut. Wenn man das sagt? Also wir merken eigentlich in den unterschiedlichsten Bereichen, dass dieses Thema gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir so allgemein in der Wirtschaft im Moment diskutieren, seien das jetzt diese Buzzwords VUCA oder BANI oder wie das alles heißt, wo wir einfach sehen, das Thema Orientierung, Kennzeichnung, Unterstützung, das bekommt eigentlich immer mehr Bedeutung. Die Menschen wünschen sich so ein Stückchen weit auch Halt, das ist das, was wir zurückgespielt bekommen. Bei Rahl Farben haben wir zusätzlich zu diesem Kennzeichnungsthema auch noch das Thema Kreativität und Inspiration in den letzten Jahren immer stärker mit hinzugefügt. Vor dem Hintergrund ist auch der Markenkern von Rahl Farben im Sinne einer verlässlichen Markenkommunikation genau das, was unsere Kunden heute auch von uns erwarten. Und diese Werte, die pflegen und hegen wir, wie ich das vorhin schon mal ausgeführt hatte, wir versuchen unseren Kunden bestmöglich zuzuhören. Und auch, weil du gefragt hattest, kann man das eigentlich noch weiterentwickeln? Ja, das tun wir tatsächlich, weil sich natürlich auch die Wirtschaft um uns herum weiterentwickelt. Das heißt, es gibt neue technische Entwicklungen, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stellt sich immer die Frage, wie nutzen wir diese neuen Entwicklungen, um beispielsweise unsere Gütezeichen weiterzuentwickeln? Wie können wir bei Rahl Farben unsere Kundinnen und Kunden Instrumente zur Farbgestaltung, zur professionellen Farbgestaltung zur Verfügung stellen, mit denen sie noch besser gestalten können? Wie können wir da unterstützen? Und all das sind Themen, wo wir auch weiterhin und in Zukunft daran arbeiten werden, unseren Markenkern zu pflegen, zu hegen, ja, aber gleichzeitig sicherlich auch weiterzuentwickeln.
Jetzt habt ihr mal was gemacht. Das ist so fast, man kann eigentlich fast sagen, so wie die Rügenwalder Mühle dann das erste Mal in Anführungsstrichen diese Fleischersatzprodukte gegangen ist. Jetzt ihr, der eine der Ordnung gibt und Orientierung und Güte, also Siegel ausstellt, habt dann eins gemacht. Ihr habt einen neuen Farbtrend-Report entwickelt, designt und eine Box draus gebaut und seid damit ruckzuck in die Kreativbranche quasi gelandet oder eingestiegen. Das ist ja, also eigentlich könnte man meinen, das ist so das Gegenteil. Ist es das Gegenteil oder wie passt das zusammen?
Für uns war es eigentlich eine logische Weiterentwicklung dessen, was wir schon all die Jahre vorher gemacht haben. Also die Farbgestaltungstools für die Kreativbranche gibt es bei uns ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, also mittlerweile mehr als 30 Jahre. Und das, was wir mit dem Farbtrend-Report gemacht haben, ist im Grunde ein Ausdruck dessen, was wir vorher vielleicht so ein bisschen below the line auch schon in Richtung unserer Kundinnen und Kunden aus dem Kreativbereich gespielt haben. Das heißt, wir sind jetzt da an der Stelle noch mal sichtbarer geworden. Aber auch an der Stelle gehen wir vielleicht einen etwas anderen Weg, als das andere Unternehmen tun. Wir versuchen uns auch da breiter aufzustellen und auch da unseren Kundinnen und Kunden ein Arbeitswerkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie langfristig gestalten können. Also dieses Thema Kurzfristigkeit ist gerade ja im Interior-Bereich, in der Architektur ein ganz schwieriges Thema und auch nie Rahls Thema gewesen, sondern wir denken einfach in anderen Zeiträumen. Wir versuchen natürlich an der Stelle auf aktuelle Trends zu reagieren, diese wahrzunehmen und auch zu integrieren, aber immer so, dass wir unseren Kundinnen und Kunden da an der Stelle Spielmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir wollen eigentlich einen Baukasten zur Verfügung stellen, mit dem sie angepasst auf die jeweiligen Erfordernisse der jeweiligen Projekte in der Lage sind, bestmöglich zu agieren.
Also ich finde das ja schon einen radikalen Move. Also angenommen, wir betrachten mal die unterschiedlichen Farben in einem anderen Gedankenspiel als Töne, habt ihr dann angefangen zu komponieren. Also ihr habt ja dann im Prinzip, als ob ihr Lieder oder Partituren geschrieben habt. So. Aber die Partituren ja nicht so nach dem Motto, hey, das muss, sondern eher als Anregung für den musikalischen Partner auf der anderen Seite, der sonst nur eure Töne bekommen hat, was man denn damit machen kann. Als du erzählt hast, das war in der Vergangenheit Below the Line, würde man denken, ist ja eigentlich offensichtlich. Andererseits kann ich mir vorstellen, wie schwierig das ist, der Kreativbranche in Anführungsstrichen was vorzuschreiben. Wie entstehen denn dann bei euch diese Partituren, um mal in dieser Begrifflichkeit zu bleiben? Also wie schafft ihr etwas, eine Art Empfehlung oder Vorschlag, Inspiration? Wie öffnet ihr einen Möglichkeitsraum, wo ihr glaubt, dass in diese Richtung kann das gehen? Gleichsam zu wissen, dem Gegenüber nicht auf die Füße zu treten.
Ich glaube, auch da kommt das Thema, was schon mehrfach anklang, Partnerschaften, sehr stark in den Fokus. Also wir arbeiten bei der Entwicklung unseres Farbreports mit externen Partnern zusammen, auch mit Wissenschaftlern zusammen, insbesondere mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, mit dem Professor Timo Rieke und seinem Team. Wir arbeiten bei der Farbtrendbox, die du angesprochen hast, mit Materialpartnern zusammen, die wir jetzt mittlerweile auch schon für die kommende Ausgabe das dritte Jahr mit im Boot haben. Ich glaube tatsächlich, dass ein Kernthema ist, dass wir immer wieder kommunizieren, wir machen ein Angebot für euch. Wir möchten euch Optionen aufzeigen und wie am Ende die Situation vor Ort ist, beim Projekt, auf der Baustelle, im Atelier, das müsst ihr entscheiden, weil ihr seid die Fachleute vor Ort. Aber das, was wir machen möchten, ist unseren Kundinnen und Kunden ein Angebot, ein Instrument an die Hand zu geben, wo sie auch erkennen, wie leicht sich RAL-Farbtöne tatsächlich in realistische Materialien übersetzen lassen. Wir haben beispielsweise jetzt in der Farbtrendbox Muster dabei, die aus dem Kunststoffbereich kommen, die aus dem Stoffbereich kommen. Wir haben pulverbeschichtetes Material dabei. Und hier freuen wir uns riesig darüber, dass wir einfach Partner gefunden haben, die mit uns auch diesen Weg gehen, die den Mehrwert von Kooperationen an der Stelle erkennen und die einfach unsere Gedanken teilen, hier für die Kreativbranche ein Angebot zu machen. Denn genau das soll es sein.
Das, was du ja gerade erzählt hast, das ist ja gar nicht niedrig komplex. Also ich kenne das aus meiner Arbeit natürlich bei Vitra, wie schwierig es ist, einen Farbton in unterschiedliche Materialien abbilden zu können. Das ist ja wirklich die hohe Schule. Das heißt, bei euch muss ja super viel Wissen sein. Als du vorhin erzählt hast von der Farbbox und von eurer Zusammenarbeit mit der Kreativbranche, kriegt ihr auch schon mal Post, dass da einer sagt, ich habe eine Farbe erfunden und würde die gerne über euch schützen oder spezifizieren lassen?
Das kriegen wir tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber doch immer wieder, dass entweder Unternehmen oder Privatpersonen auf uns zukommen und sagen, hey, ich habe hier ganz tolle Farben oder meine Unternehmensfarben sind so super schick. die hätte ich jetzt gerne am besten in der RAL Classic Farbsammlung wiedergefunden. Und da muss man so ein Stückchen weit unterscheiden. Für uns ist ein wichtiges Kriterium für die Aufnahme eines neuen Farbtons, hat dieser Farbton ein, wie wir das nennen, übergeordnetes öffentliches Interesse. Und wenn dann...
Das hört sich mal sehr deutsch an.
Das
kann man sich eigentlich mit dem, was du vorhin erzählt hast, jetzt gar nicht vorstellen. Jetzt kümmern wir uns um das übergeordnete öffentliche Interesse. Im rosa-blau.
Und tatsächlich, um das Ganze mal so ein Stückchen weit konkreter zu machen, ein, ich sag mal, durchaus führender deutscher Sportverein ist vor wenigen Jahren auf uns zugekommen und hat darum gebeten, dass wir seine Vereinsfarben doch bitte standardisieren und die dann auch in ihrer Klassikreihe mit aufnehmen. Und bei aller Liebe mussten wir an dem Punkt sagen, wir standardisieren die gerne, also wir unterstützen euch da gerne, dass ihr in eurer Produktionskette für Verkaufsförderungsmaterialien, für Trikotproduktion und, besser arbeiten könnt. Aber ihr bedient bei aller Liebe kein öffentliches Interesse.
Das lag sehr wahrscheinlich am Selbstverständnis von diesem Fußballclub. Ich glaube, ohne dass ich es weiß, könnte ich mir jetzt vorstellen, welcher Fußballclub das war, ohne ins Detail zu gehen.
Absolut. Da gibt es sicherlich verschiedene Varianten, wo hier auch intern etliche Diskussionen heiß gelaufen sind. Die einen, die natürlich gesagt haben, ja, unbedingt. Und da muss man aber so einen Schritt zurücktreten. Aber ein anderes Beispiel ist die Einführung eines Farbtons vor einigen Jahren gewesen, der sehr stark im Reinraumbereich zur Anwendung kommt. Und das ist tatsächlich etwas, was branchenübergreifend ist, wo wir dann gesagt haben, ja, wir sehen hier ein übergeordnetes Interesse.
Ein besonderes Weiß.
Ein besonderes Weiß, ja. Das war ein gebrochenes Weiß. Also nicht das klassische Reinweiß, sondern eher ein gebrochenes Weiß. Weil gerade in den Reinräumen das Auge sehr schnell ermüdet aufgrund der Vielzahl an hochglänzenden Flächen, an hochreinen Flächen. Spannend. Und das war ein ganz spannendes Projekt auch. Und tatsächlich die Akzeptanz und die Resonanz vom Markt zeigt uns, dass das der richtige Weg gewesen ist.
Ja, mir geht noch ein anderer Sportverein nicht aus dem Kopf, der natürlich auch in seinem Lied das sogar besingt. Blau und Weiß. Wie liebe ich dich, blau und weiß, verlass mich nicht. Das war jetzt für alle schön. So, lass uns mal über das Thema der Transformation sprechen. Ich bin ja wirklich mal gespannt. Ja, man könnte sich vorstellen, okay, da kommen mal ein paar neue Farben dazu und da gibt es eine andere Norm. Aber was sind jetzt wirklich die großen Veränderungen der vergangenen 10 Jahre für euch gewesen?
Also tatsächlich, wenn wir über das Thema Markentransformation sprechen, ist es der Wechsel vom industriell-technischen Farbstandardisierer hin zum kreativ inspirierenden Farbgestaltungsunternehmen gewesen, für uns als RAL Farben. Und das ist eine Transformation, die wir durch verschiedene Instrumente natürlich begleitet haben. Du hattest vorhin den Farbtrend-Report schon angesprochen, aber auch durch unsere Kommunikation sehr viel stärker kreativ inspirierend in den sozialen Medien vertreten zu sein, hier auch mit einer Markenbotschafterin zusammenzuarbeiten. Und das ist sicherlich schon für RAL Farben.
Entschuldigung, darf ich fragen, wer ist eure Markenbotschafterin?
Das ist eine Farbgestalterin, die Alina Schadner.
Okay.
Mit der wir jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, im 4. Jahr zusammenarbeiten und sehr gut, sehr eng und mittlerweile auch, muss man einfach sagen, sehr freundschaftlich und kompetent zusammenarbeiten. Das klappt hervorragend und ja, glaube ich, tut beiden Seiten gut.
Aber du hast es jetzt erzählt, das klang so einfach. Aber um hier nochmal ein anderes Bild zu erzeugen. Angenommen, wir sind jetzt beim TÜV. Süd oder Nord, ist ja egal. Und auf einmal würde man den TÜV-Leuten sagen, jetzt bleiben wir einfach mal beim Kfz. Hey, wir gründen jetzt die TÜV Pimp My Car. Wir sind jetzt hier für die deutsche Auto-Community, egal ob die in Elektro oder Verbrenner. Wir sind die erste Adresse, wenn es um die Veredelung und Tuning von Autos geht. Das hört sich hier an, als ob was vollkommen anderes ist. Also im Kopf zumindest von den Menschen. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das geschafft, dass eigentlich ein Mensch oder eine Mitarbeiter, der in einem Fix-Mindset verortet ist, auf einmal sich ein Growth-Mindset entwickelt?
Ich glaube, du musst als erstes mal die internen Voraussetzungen schaffen. Das heißt, die Mitarbeitenden hier vor Ort mitnehmen, davon überzeugen, dass das der Weg ist, den wir bei RAL Farben in den kommenden Jahren gehen wollen und dass der Weg auch super spannend ist, was er tatsächlich auch ist. Super spannend und am Ende des Tages auch wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Und wenn du den Schritt gegangen bist, der natürlich nicht einfach ist, sondern der wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit erfordert, der schon eine klare Kommunikation erfordert und der einfach auch viel persönlichen Einsatz mit sich bringt von allen Beteiligten, dann kannst du nach draußen gehen und deine Kunden anfangen zu überzeugen. Und da kommen wieder die gleichen Themen ins Spiel. Das heißt, ganz viel ist die Persönlichkeit der handelnden Personen. Also sind wir tatsächlich in dem, was wir tun, glaubwürdig? Können wir das, was wir als gewissermaßen als Markentransformation nach außen bringen wollen, können wir das tatsächlich authentisch vertreten gegenüber Kundinnen und Kunden? Und du musst präsent sein auf verschiedensten Veranstaltungen. Du musst dieses Thema immer wieder kommunizieren, weil das natürlich ein fundamentaler Wechsel gewesen ist, auch in der Außenwahrnehmung. Wir sind immer noch mitten in dem Prozess drin. Also es klang gerade so ein bisschen so, als wäre dieser Prozess abgeschlossen. Das ist ja keineswegs, sondern wir bewegen uns immer noch in diesem Prozess. Wir justieren immer noch wieder fein. Wir gucken immer wieder, was können wir noch tun? Und an welcher Stelle hakt es auch immer noch? Das muss man auch ganz offen dabei ansprechen, dass es natürlich immer noch Kundinnen und Kunden gibt, die zu uns in den Messestand kommen oder mit denen wir auf Veranstaltungen sprechen und sagen, hey, ich weiß alles über euch, ihr seid die mit den 216 Farben und ich kenne den Ralf Farbwächer, bei euch passiert ja sowieso nichts Neues. Und die zupfen wir dann immer ganz dezent am Ärmel und fragen sie dann, ob sie mal 2 Minuten Zeit haben für uns, dass wir denen mal ein bisschen mehr erzählen können, was Ralf Farben insbesondere in den letzten Jahren für eine Entwicklung genommen hat. Und da kriegen wir schon an der einen oder anderen Stelle sehr oft große Augen zu sehen, versehen dann mit der Aussage.
Genau, das wäre meine Frage. Ja, die sind sehr wahrscheinlich überrascht.
Das wusste ich alles gar nicht.
Mhm. Spannend. Du sagtest gerade, du sagtest Herausforderung oder diese Art der Transformation ist noch nicht abgeschlossen. Vor welchen Herausforderungen steht ihr eigentlich heute, in dieser Zeit, in der wir gerade sind?
Ich glaube tatsächlich, dass es für ein Unternehmen in unserer Größe eine ganz große Herausforderung ist, sich Gehör zu verschaffen in all dem Trubel sozialer Medien, in all dem hektischen Tohuwabohu, was wir so immer wieder sehen, ist es, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, gehört zu werden, gesehen zu werden, gerade auch mit einer eher etwas zwar inspirierenden und kreativen Botschaft, aber doch sehr bodenständig dabei zu bleiben. Damit komme ich wieder so ein Stückchen weit auf den Kern zurück. Wie wollen wir wahrgenommen werden? Wir sind sicherlich nicht diejenigen, und das ist Rahl auch insgesamt als Unternehmen nie gewesen, die den super Hype auslösen werden. Also das, was du vorhin für den TÜV angesprochen hast, das wird man sicherlich als revolutionäre Entwicklung bei Rahl so nicht sehen, sondern wir haben eine klare Strategie. Wir wissen, wo wir hinwollen und wir denken auch nicht in Quartalen oder Halbjahren, sondern wir haben eine sehr langfristige Sichtweise, die wir Gott sei Dank auch entsprechend umsetzen und ausrollen können, sodass eine der großen Herausforderungen an der Stelle tatsächlich ist, die Sichtbarkeit und unsere Markeninhalte, unseren Markenkern auch weiterhin nach draußen zu transportieren.
Wie geht ihr damit um? Du hast vorhin von der Markenbotschafterin gesprochen. Das wird sie ja nie alleine machen können. Ist auch sehr wahrscheinlich gar nicht euer Format, das so zu tun. Wie macht ihr das dann konkret? Vielleicht hast du 2, 3 Beispiele.
Ja, zum einen haben wir vor einigen Jahren angefangen, sehr viel stärker über die sozialen Medien zu kommunizieren. Das ist sicherlich heute auch ein Weg, wo wir uns sehr gezielt und ohne große Streuverluste an professionell Gestaltende richten. Das heißt, all diejenigen, die heute mit Farbe, mit Materialien, mit Oberflächen arbeiten, die wollen wir über den Weg ansprechen. Das andere ist das Thema Verbandsmitgliedschaften, wo wir beispielsweise beim Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Architekten als Fördermitglied auch aktiv sind, beim Verband Deutscher Industriedesigner und auch auf den entsprechenden Veranstaltungen dann dort mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen und unsere Inhalte dort transportieren. Das sind ganz, ganz wichtige Kommunikationswege. Tatsächlich haben wir etwas Abstand genommen von dem Thema Messen. Nicht zuletzt oder sicherlich auch vor dem Thema, vor dem Hintergrund Corona, was es für uns nicht gerade einfacher gemacht hat. Aber die letzten 2 Jahre haben doch gezeigt, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist.
Übrigens auch für alle, die zuhören, die keinen Fächer haben, geht auch mal auf die Seite von Rahl, blättert mal durch die Farben, auch am Monitor oder am Handy. Es macht einfach Spaß, zu sehen, was da transportiert wird, was man vielleicht so gar nicht glauben würde, weil man meint, man muss die in der Hand haben. Jetzt mal ein ganz anderer Aspekt. Ihr habt, glaube ich, 2008 habt ihr die Unternehmensform als gemeinnützige Geschäftsform gewählt. Man könnte sagen, ihr wart mit Sicherheit mit der Idee ein Early Mover Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung?
Dazu muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. RAL als Organisation, als Grundorganisation war immer schon organisiert in der Form eines gemeinnützigen Vereins. Das heißt, die Gütegemeinschaften bilden heute als Verein das sogenannte RAL, Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. Und im Jahr 2007, also ein Jahr vorher, war mal die Überlegung, bleiben jetzt alle verschiedenen und durchaus heterogenen Bereiche von RAL in diesem Verein organisiert? Das macht es doch ziemlich kompliziert. Oder gliedert man diese anderen Geschäftsbereiche, wie beispielsweise Blauen Engel, Stiftung Warentest und ähnliches mehr, gliedert man diese aus, unter anderem auch den Bereich RAL Farben. Und dann ist es zu der Entscheidung gekommen, diese Bereiche, also RAL Umweltzeichen, RAL Logolizenz, RAL Farben, in die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH zu überführen.
Gute 16 Jahre später, bereut ihr das oder hat euch das gemacht?
Wir bereuen das absolut nicht. Der Hintergrund ist, dass wir damit, glaube ich, ein Höchstmaß wirklich an Glaubwürdigkeit nach wie vor bei unseren, wie man heute so schön neudeutsch sagt, Stakeholdern haben. Die gemeinnützige Rechtsform ermöglicht es uns nochmal etwas stärker als in der Form einer normalen GmbH, Personen auch des öffentlichen Bereichs für uns zu gewinnen, aus der Wirtschaft, aus der Politik, die sich für RAL ehrenamtlich beratend oder in welcher Form auch immer zur Verfügung stellen und uns hier auf dem Weg begleiten. Das ermöglicht uns auch nochmal etwas langfristiger zu denken. Das macht uns unabhängiger, was ein ganz wichtiges Thema für uns ist. Und am Ende des Tages, um auf die Frage zu bereuen wir das? Nein, keinesfalls.
Also wenn da draußen einer sitzt, der gern ehrenamtlich als Doktore Colore mitwirken möchte, als HD-Doktor Colore, der kann sich dann bei dir melden. Ich habe jetzt die ganze Zeit eine andere Frage im Kopf. Du hast vorher von den Menschen gesprochen, die euch auf dem Messestand besuchen. Und dann, ja, ihr macht ja das und das, dann überrascht ihr die. Aber umgekehrt, weil es scheint ja, dass bei euch immer Bewegung ist, gehen eure Kunden damit bei dieser Art der Transformation? Oder sind die überfordert?
Ich glaube, da muss man ein Stückchen weit unterscheiden, über welche Kunden sprechen wir. Also über welche Zielgruppen sprechen wir? Sprechen wir tatsächlich über Kunden aus dem klassisch industriellen Bereich? Dann kommt eher so die Aussage, ja, ist spannend, ist auch hochinteressant, aber für unsere Anforderungen, oder das geht über unsere Anforderungen hinaus, das benötigen wir an der Stelle nicht, sondern für uns ist es wichtig, dass ihr euch auf die Dinge konzentriert, die ihr immer schon gemacht habt, weil die für unsere Produktionsprozesse relevant sind. Wenn wir auf der anderen Seite schauen, mehr in den gestalterisch-kreativen Bereich, dann sehen wir ein unglaublich hohes Maß an positiver Energie auf Seiten unserer Kunden, die sich einfach freuen, hier mit RAL sehr viel stärker im Bewusstsein verankert, ein weiteres Unternehmen zu haben, was sie im Bereich der Farbe, was bedauerlicherweise immer noch so ein bisschen Stiefkind ist, Unterstützung zu bekommen. Und Instrumente und, so wie wir das vorhin besprochen haben, Angebote zu bekommen, die ihnen helfen, besser mit dem Thema Farbe umzugehen. Denn eins darf man bei all diesen Themen nicht vergessen, das Thema Farbe auch in der Hochschulausbildung bekommt leider immer noch viel zu wenig Raum.
Ist das so?
Es ist unser Eindruck. Wir sind sicherlich von am Beginn unserer Markentransformation noch anders wahrgenommen worden und haben damals auch an viele Gestaltungsfakultäten Mails geschickt, Briefe verschickt und haben das Angebot gemacht, hey, wir halten einfach mal einen Vortrag, wir stellen euch mal die Box vor, wir wollen gar nichts verkaufen, was wir tatsächlich auch nicht wollen, wenn wir an Hochschulen gehen, sondern wir stellen euch einfach mal unseren Ansatz zum Thema Farbe vor. Warum ist Farbe wichtig? Warum gestalten wir mit Farbe? Und die Resonanz war so überschaubar, dass wir uns gefragt haben, warum ist das einfach so? Warum ist das tatsächlich so? Wir haben darauf aufbauend dann die Gespräche gesucht mit verschiedenen Institutionen, sowohl aus dem Ausbildungsbereich als auch aus dem professionellen Bereich, und haben dann tatsächlich das Feedback bekommen, ja, Farbe ist immer noch ein unterschätztes Thema, aber es bessert sich.
Das bringt mich jetzt auf was total Spannendes. Also wenn ich im Rahmen meiner Vorträge regelmäßig die Gen Z, Generation Z gegenüber, so 95 bis 2010 geboren. Ich habe immer den Eindruck, die tun sich gar nicht schwer damit, in einer Welt zu leben, die immer mehr dematerialisiert wird oder ist. Also ob die ein NFT haben über einen Sneaker oder den Sneaker selber besitzen, ob die in einem Videospiel in Los Angeles reinfahren mit irgendeinem Auto, was sie konfiguriert haben, oder wirklich in Los Angeles sind, gefühlt macht das keinen Unterschied. Wie sprecht ihr diese Generation an? Oder an welchen Stellen müsst ihr dann bei dieser Generation umdenken? Das passt ja auch zu deiner Erzählung aus dem Bereich der Forschung und Lehre.
Ich glaube, für uns ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir dieser Generation auch die Freude an der Haptik erhalten. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass sich diese Freude am physischen Arbeiten mit Produkten, mit Materialien gar nicht so sehr verändert hat, nur durch viele Einflüsse, die du gerade ja auch sehr gut beschrieben hast, vielleicht so ein bisschen verschüttet worden ist. Also wenn wir Workshops durchführen dürfen mit jungen Menschen, ist das unfassbar schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die mit Materialien umgehen, mit in der Collagenentwicklung aktiv sind. Und wie sie quasi, ja, man muss das fast so beschreiben, dieses Thema aufsaugen, das ist unglaublich schön zu sehen. Vor dem Hintergrund bin ich schon der Überzeugung, oder sind wir der Überzeugung, dass dieses Instrument, einfach rauszugehen und die Leute anzusprechen, hey, Farbe ist so ein unfassbar schönes Thema und man kann damit so viel schöne Dinge machen, kommt und probiert es einfach mal aus. Das ist für uns, glaube ich, auch für die junge Generation ein sehr guter Weg.
Ehrlich gesagt ist es ja ein richtig geiles Thema, um es mal so zu sagen. Wenn man mal auf Instagram oder TikTok schaut, wie farbenfroh eigentlich Beiträge sind, aber auch wie gerne in Japan irgendwelche Regale fotografiert werden, die so farblich wunderbar sortiert sind. Und als du das vorhin erzählt hast, es schreit ja quasi danach, dass ihr so Color Camps macht. Also überleg mal, so ein Color Camp in Berlin, also ein urbanes Color Camp in Berlin oder ein Rural Color Camp in the Land, im Schwarzwald. Ich glaube, sowas könnte ich mir richtig gut vorstellen, und ich glaube auch, da wird totaler Zugriff drauf. Und mit Sicherheit auch entdeckt ihr auch dann in dieser Auseinandersetzung, in der Interaktion mit den Akteuren, was da noch drin ist im Thema Farbe. Mal jetzt, dass wir zum Ende kommen. Du bist ja ein Fuchs, bist schon lange da, bei RAL sehr wahrscheinlich, ja. Deshalb bist du wahrscheinlich auch mein Gesprächspartner. Wenn du jetzt zurückschaust, auch mit diesem Blick auf diese Transformation, gibt es was, was du heute anders machen willst?
Ich würde früher starten. Ich glaube, dieses Potenzial, was die Marke hat, diese Kraft, die Marke hat, die würde ich früher beginnen zu heben. Also ich würde mich früher auf den Weg machen.
Ist das schön gesagt, ja. Übrigens auch in diesem Thema Transformation, ich begegne ja Unternehmen, die aktuell in einer Zeit sind, einer wirtschaftlichen Stärke in ihrer eigenen Rolle, die auch die Möglichkeiten haben, das zu tun. Und jede zweite Frage ist eigentlich, Herr Gilgen, ist das denn schon soweit? Sollen wir damit starten? Und meine Standardantwort an der Stelle ist immer, je früher Sie starten, umso besser ist Ihr Anlauf, all diese Hürden zu nehmen. Und je später sie starten, da scheint dann ein Brett irgendwie die Eiger Nordwand zu sein. Das ist dann nicht so einfach. Finde ich total interessant. Woran messt ihr eigentlich dann den Erfolg eurer Arbeit und den Erfolg dieser Transformation?
Auf der einen Seite natürlich gibt es die üblichen wie man heute so schön sagt, KPIs.
Sowas habt ihr, ja klar, als ein Standardinstitut müsst ihr sowas
am auch Ende des Tages sind wir natürlich auch wirtschaftlichen Größen unterworfen. Das heißt, daran können wir recht gut ablesen, sind wir in unseren Zielgruppen, und je feiner man dann runtergeht in den Analysen, desto deutlicher wird das dann auch, sind wir dort tatsächlich mittlerweile stärker vertreten, als das noch vor 3 oder 4 Jahren der Fall war. Erfreulicherweise können wir diese Fragen mit einem klaren Ja beantworten. Aber ich glaube, was darüber hinaus genauso wichtig ist, ist auf Veranstaltungen sich immer wieder Feedback einzuholen. Ist das tatsächlich der richtige Weg, wovon wir überzeugt sind? Mhm. Ja. Wie nehmen uns unsere Kunden heute wahr? Passt das noch zu dem, wie wir wahrgenommen werden wollen? Und ich glaube, dieses qualitative Feedback ist für uns mindestens genauso wichtig. Das führt wiederum, und da schließt sich dann vielleicht auch ein Stückchen weit der Kreis, zum Anfang zurück, als du gefragt hast, was ist wichtig, wie entwickelt man die Marke weiter, wo ich gesagt habe, du musst deinen Kunden zuhören. Du musst auch eine eigene Vorstellung davon haben. Was willst du mit der Marke machen? Wie will ich sie weiterentwickeln? Wenn man da anfängt nachzulassen und zu sagen, ey, wir sind die Coolsten, ich glaube, dann wird es echt schwierig.
So, jetzt mit dem Blick in die Zukunft. Markus, worauf freust du dich bei RAL?
Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich noch einige Jahre hier arbeiten darf, was mich sehr freut. Und wir haben noch so unfassbar viele Projekte, die wir in der Pipeline haben, wo wir glauben, dass wir für unsere Kundinnen und Kunden auch wiederum spannende Themen entwickeln können. Wie können wir uns als Unternehmen, als Marke weiterentwickeln? Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich hier mit einem Team von Leuten zusammenarbeiten darf, die sich, so wie jeder andere auch hier für die Marke RAL, für RAL Farben, jeden Tag engagieren, die jeden Tag auch mit Freude hierher kommen, und dass ich für eine Marke arbeiten darf, die draußen so positiv belegt ist. Ich glaube, das ist echt ein Riesengeschenk.
Ich, ja, schön zu hören. Als du das gerade erzählt hast, kam mir doch glatt noch eine Idee, so, die gut dazu passt. Und zwar, ihr macht demnächst so einen schönen Abreißkalender, wie wir den alle mal hatten, damals in den Häusern. Und da verbindet ihr aber Zitate, Gedichte oder Sprüche mit der Farbe, wie über den grünen Klee loben, kannst du schwarz auf weiß haben, diese rosa-rote Brille anziehen. So,
das super gute Idee, vielen Dank.
Ja, gerne. So, jetzt, das muss jetzt fix gehen.
Fragenhagel.
Jetzt gibt es den Fragenhagel. Du darfst nicht lange überlegen. Ich gehe sonst sofort zur nächsten Frage weiter. Also Antworten raushauen. Wie beschreibst du den deutschen Mittelstand mit 3 Wörtern?
Innovativ, bodenständig, weltoffen.
Ja, schön. Erinnerst du dich an deinen ersten Tag bei RAL?
Eigentlich nur sehr bedingt, weil sich in der Zwischenzeit so wahnsinnig viel geändert hat. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich die freundliche Aufnahme und der gute, warme Empfang hier im Unternehmen.
Dann weiter geht's. Was ist die wichtigste Lektion, hartes Wort, die du im Unternehmen gelernt hast?
Machen.
Oh, hast du eine RAL-Lieblingsfarbe?
Ja. Werde ich immer wieder gefragt, aber tatsächlich habe ich keine Lieblingsfarbe, sondern besonders sind mir die Farben in Erinnerung geblieben, die während meiner Zeit neu eingeführt worden sind. Und das sind immerhin auch gute 200 Stück.
Wow. Hat RAL einen Leitsatz, ein Mantra?
Simply excellent.
Oh. Was schätzen eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz?
Ich glaube, Selbstständigkeit, Verlässlichkeit und Kontinuität.
Musst du eigentlich schmunzeln, wenn du jeden Tag Verkehrsschilder mit euren Farben siehst?
Ja, schon. Aber da uns ja so unfassbar viele Produkte begleiten, die wir auch in irgendeiner Form kennzeichnen, sind tatsächlich die Verkehrsschilder zwar ein sichtbarer Teil, aber nur ein Teil davon.
Und was werden wir bei RAL nie sehen?
Kurzfristiges Denken. Also der schnelle Euro, ich glaube, das ist etwas, was von unserer DNA so weit entfernt ist. Ich kann mir das bei RAL nicht vorstellen.
Also nach dem Barbie-Film hättet ihr nicht das nächste Pink rausgebracht?
Wahrscheinlich nicht, nein. Wenn wir es nicht schon gehabt hätten, nicht.
Was ist der beste unternehmerische Ratschlag, den du jemanden jemals bekommen hast?
Mut und machen. Trau dich einfach.
Gut, so, das war's. Dann, mir hat es sehr viel Freude gemacht. Also wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich mir die Frage stellen, wie sieht eigentlich der Markus von Rahl aus? Hat er einen gestreiften Pullover an, wie Ernie von der Sesamstraße in vielen Farben? Sitzt er schwarz da mit dem Rolli? Ja, wie so ein Designer mit einer Hornbrille? Oder vielleicht ein T-Shirt? Ich werde es nicht auflösen. Ich lasse es einfach mal so stehen. Denkt einfach mal drüber nach. Und Markus, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ja, und ich glaube, jetzt werden einige mal bei euch nochmal auf die Seite gehen und stöbern, boah, was treiben die eigentlich jeden Tag mit den Farben?
Liebend, liebend gerne. Und dir, Raphael, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war wunderbar. Und ja, wenn ich die eine oder andere Information, das eine oder andere loswerden konnte, was vielleicht die Menschen da draußen noch nicht wissen, dann freut uns das natürlich umso mehr. Rahl ist ein wahnsinnig spannendes Unternehmen.
Und ich werde beim nächsten Besuch meiner alten Heimat, werde ich euch besuchen. Mach's gut.
Danke schön. Ciao. Tschüss.
Das war's mit einer neuen Folge Marken des Jahrhunderts. Auch in der nächsten Folge spreche ich wieder mit spannenden Unternehmen über ihre Vergangenheit, ihre Zukunft und ihren Markenkern. Mehr Informationen zu den Marken des Jahrhunderts und den Unternehmen dieser und aller anderen Folgen finden Sie in den Shownotes. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast bewerten oder uns in den Kommentaren ein Feedback dalassen. Mein Name ist Raphael Gilgen, das waren die Marken des Jahrhunderts. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Studio ZX präsentiert Marken des Jahrhunderts mit Raphael Gilgen.